Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Massimo Majo herzlich willkommen. Wie schreibt man einen Roman über Jugendliche, wenn man selbst schon eine ganze Weile erwachsen ist? Der Comic-Künstler Michael Ross, der hat es so gemacht, dass er erstmal mit Jugendlichen gearbeitet hat, Comic-Kurse gegeben hat für Jugendliche, um dann einen Comic über sie zu schreiben. Und dieser Comic ist jetzt raus, heißt Der verkehrte Himmel, ist ein Krimi, kann man sagen, so ein Noir-Krimi in Schwarz-Weiß, ziemlich actionreich über drei Teenies, die da versuchen, Menschenhändlern auf die Spur zu kommen. Und zwar in Berlin-Lichtenberg zwischen Plattenbauten. Wird gerade in hohen Tönen gelobt, dieser Comic. Und wir sprechen jetzt mit dem Autor hier, Michael Ross. Herzlich willkommen.
Ja, danke, hallo.
Was hat Sie denn an dieser Plattenbauwelt in Berlin-Lichtenberg interessiert? Wieso wollten Sie so ein Krimi über Jugendliche dort schreiben?
Das hat sich so tatsächlich aus meiner Verbindung zum Viertel ergeben. Also ich habe in 2015 dort angefangen als sozusagen Aushilfslehrer in der Willkommensklasse mit einer einwöchentlichen Comic-AG, wo wir sozusagen Jugendlichen beigebracht haben, wie man Comics zeichnet. Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt und hat sich dann irgendwann an normalen Grundschulen weitergeführt, sodass ich eigentlich bis 2022, bis so Mitte der Pandemie, in Lichtenberg einmal die Woche als Lehrer tätig war. Und irgendwie über diese 7 Jahre dort hat sich irgendwie das, ist das irgendwie entstanden, dass ich dieses Viertel liebgewonnen habe und diese Architektur irgendwie irgendwann dachte, es ist so ein tolles Setting irgendwie und das Viertel interessiert mich und die Leute sind interessant, ja. Und ich habe da irgendwie so ein Feeling für den Ort. Und ja, dann war es eigentlich nicht mehr weit davon zu sagen, hey, könnte man dort was erzählen?
Gab es da so einen Moment vielleicht mit den Jugendlichen oder so, wo Sie gemerkt haben, da steckt einfach so viel drin? Weil ich finde auch, dass Sie die Jugendlichen in dem Comic so unheimlich fein zeichnen. Also diese raue Ton und gleichzeitig diese Herzlichkeit.
Es gab also mannigfaltige Momente mit den, ja, mit den Schülern und Schülerinnen, weil einfach immer wieder so tolle Sätze aufgetaucht sind. Also ich, da kann man als jemand, der Geschichten schreibt, dann manchmal auch, da ist halt der innere Rekorder einfach an und man nimmt diese Sachen einfach auf in seinem Kopf. Mhm. Und so Sachen sind natürlich auch ins Buch eingeflossen. Ja. Also ich muss immer noch, ich habe diesen Satz immer noch in meinem Herzen zu einem Schüler, der mich ganz brav gefragt hat, Herr Ross, ist es okay, wenn ich ein bisschen aus dem Fenster gucke? Mhm. Und es sind so diese kleinen Momente, die irgendwie, ja, besonders sind.
Ja, schön. Das ist ja schon so eine Art Milieustudie auch, Ihr Buch. Also erzählt von diesen Jugendlichen, von so einem einsamen Teenie zum Beispiel, der irgendwie mit seiner Mutter zusammenlebt und die Mutter muss wahnsinnig viel arbeiten, um eben das Geld zu verdienen für sich und ihn. Und es ist aber auch ein Krimi über Menschenhandel mit vielen Action-Szenen, die Sie da malen. Wieso haben Sie sich für nochmal diese ziemlich krasse Krimi-Ebene entschieden, die Sie damit reingebaut haben?
Das entstand irgendwie durch diese Parallelität von Infos, die ich zu Lichtenberg hatte. Also ich habe einmal die Woche die Realität von Lichtenberg, das ganz normale Lichtenberg, ein ganz alltägliches Viertel mit Familien und wo es einfach ganz, ganz normal zugeht. Und zeitgleich dazu liest man in den Medien und schaut Dokumentationen über das Viertel und merkt, es gibt in Lichtenberg, also Lichtenberg ist ein Drehkreuz gewesen für den internationalen Menschenhandel in Deutschland. Und diese beiden Informationsquellen haben für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Also wie bringt man das zusammen? Mhm. Und dann ist es oft so, dass wenn man Sachen nicht versteht, dann für mich hilft es dann, das sozusagen sich zu erzählen. Also kann ich darüber etwas erzählen,
ja,
und es,
ja,
vielleicht zusammenzubringen.
Und dann haben sie es zusammengebracht eben in dieser Geschichte. Und spannend finde ich auch, es hat kein Happy End. Und ich habe irgendwie ein bisschen damit gerechnet eigentlich. Irgendwie dachte ich, es geht noch versöhnlicher aus. War Ihnen das wichtig?
Es war sogar eher noch die Frage, also ich arbeite zusammen mit einem Lektor, Jean-Baptiste Corso, mit dem ich zusammen die Geschichte entwickle. Und es war tatsächlich auch ein Streit. Also ich wollte die Geschichte tatsächlich noch düsterer ausgehen lassen, wo er dann dagegen gesprochen hat, weil das Thema einfach so düster ist. Also wenn du das Thema Menschenhandel mit einem Happy End erzählst, dann, ja, hast du irgendwie deine Recherche nicht richtig gemacht.
Mhm. Ja, ja, so kann man das auch sehen. Also ich fand es stark auf jeden Fall, das auch so zu sehen. Ich habe gemerkt, dass ich überrascht war. Und das macht natürlich was mit mir, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Und spannend ist auch der Stil, finde ich. Also diese Action-Szenen, die bleiben mir so hängen, dass sie da manchmal in so ganz vielen Bildern so auflösen, wie so jemand aus dem Fenster klettert und so runter und es geht über Seiten oder irgendwie so eine Verfolgungsjagd richtig durch die Stadt. Auch so ein bisschen Manga-artig, ne? Ist ja auch alles schwarz-weiß. Wie haben Sie diesen Stil gefunden? Was war Ihnen da wichtig?
Es war auch es sind immer so längere Suchprozesse. Also bei dem Buch war es, ich habe zuerst mit Farbe angefangen und zu gucken, kann man das in einer Farbgeschichte erzählen? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, Berlin-Lichtenberg hat zwar ganz, ganz viel Grün, das ist ein unglaublicher grüner Bezirk, Aber es hat eben auch ganz viel diese Betonflächen. Und im Sommer ist das so richtig heiß. Und ich wollte irgendwie diese, im Buch nenne ich es die Betonhitze, irgendwie adäquat darstellen. Und das hat irgendwie mit diesem Rastereffekt, der auch sowas leicht Flimmerndes hat, dieses Schwarz-Weiß-Raster, was eine traditionelle Technik aus dem Manga ist, ganz gut funktioniert, finde ich. Und es hat eben auch ein bisschen zum Ton gepasst. Also diese Krimi-Handlung mit der düsteren Thematik, das hat sich schon angeboten, dass man das in so einem Schwarz-Weiß, in so einer Schwarz-Weiß-Optik erzählt.
Sie schreiben ja viel über die vietnamesisch-deutsche Community in Ihrem Buch. Also zwei der Protagonistinnen kommen aus der vietnamesisch-deutschen Community. Sie schreiben da über Kriminalität, über Menschenhandel in dem Zusammenhang. Ich habe mich gefragt, wie Sie daran gegangen sind, das als Außenstehender sozusagen gut zu machen, da nicht in Klischees hängen zu bleiben. Was hatten Sie dafür Gedanken?
Also muss ich mal gleich so einen Disclaimer ansagen. Das ist eine Fiktion, das ist keine Dokumentation.
Ja, klar.
Also alle Figuren sind fiktiv. Und auch dieser Satz, also du erzählst etwas über die vietnamesische Community, das tue ich natürlich nicht. Also wir Geschichten schreiben, wir versuchen ja wirklich über Individuen was zu erzählen. Über eine Person, über zwei Personen. Während zum Beispiel Journalisten oder die Politik versucht, Gruppen zu erfassen und verallgemeinernde Aussagen zu machen. Und also wir Geschichtenschreiber sind eigentlich in der gegensätzlichen Richtung unterwegs. Also wir erzählen über den Einzelnen oder die Einzelne. Mhm. Was natürlich nicht davon befreit, dass man sich ordentlich informiert und ordentlich recherchiert. Und das habe ich für dieses Buch, war das natürlich eine große Recherchequelle, waren die Schulen und die Schüler. Und auch deren Eltern, die ich auch kennengelernt habe. Und ganz große Hilfe war, dass ich ganz viele Wirtdeutsche angeschrieben habe, ob sie Interesse haben, sich interviewen zu lassen von mir, mit meinen lästigen und oft auch einfach dummen Fragen. Und da wurde mir ganz, ganz viel geholfen und ganz viel erzählt und erklärt. Und das ist so und so und das ist so und so. Und eine dritte Quelle war tatsächlich, dass inzwischen die Wirtdeutschen selber ganz viele Podcasts machen und Dokumentationen und auch selber von ihrer eigenen Erfahrung sehr, sehr offen erzählen, wie das ist, in Deutschland aufzuwachsen mit vietnamesischen Eltern und was diese Erfahrung bedeutet. Und also aus diesen drei Quellen hat sich das Buch so gespeist. So.
Ja. Das scheint mir sowieso auch spannend zu sein, wie Sie Ihre Recherchen angehen für Ihre Bücher, ne? Dass Sie, also jetzt hier ist es so, wenn Sie diese Workshops oder diese Schul-AGs gegeben haben, dann waren Sie ja so als teilnehmender Beobachter sozusagen mit dabei. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann waren Sie ja für ein anderes Buch auch, haben Sie richtig in einem inklusiven Dorf gelebt, in einem Comic über Inklusion. Was genau ändert das für Sie, wenn Sie da vor Ort Teil einer Welt sind? Es gibt ja auch viele Leute, die lesen dann einfach was dazu oder führen dann höchstens mal noch ein Interview. Was für eine Rolle spielt das für Sie?
Also ich mag beides. Also zum Beispiel für das Buch über Beethoven, das ich gemacht habe, Goldjunge, war das eine reine Buchrecherche und eine Quellenrecherche. Und das war sehr, das dann kann auch sehr aufwendig werden und sehr ausufernd, aber es ist was ganz anderes, so als wenn du es mit echten Menschen zu tun hast, die noch am Leben sind.
Ja. Und was ist der Unterschied? Wie würden Sie das beschreiben?
Dass man besser aufpassen muss, glaube ich. Also ich glaube, was historisch ist und was schon weiter in der Vergangenheit lebt, hat man größere Freiheiten und kann sich auch vielleicht dann Schnitzer erlauben und damit freier umgehen. Während wenn es in der Gegenwart ist, muss man sich schon bewusst sein, dass wenn man sich aus dem Fenster wagt und was Fiktionales auch erzählt, dass es dann halt vielleicht auch Leuten gibt, denen das nicht gefällt und sagt, ja, das hast du aber falsch gemacht. Das muss man irgendwie mit auf dem Schirm haben, dass das passieren kann.
Und deshalb ist es umso wichtiger, dann auch für Sie mit den Menschen in Kontakt zu sein, sozusagen, und so zu recherchieren mit den Menschen.
Ja, ich meine, so ein Buch hat immer irgendwie 100 Fehler drin. Und aber trotzdem ist, glaube ich, der Versuch ist, die Fehler zu finden und rauszubekommen. So. Und ein paar schaffen es natürlich ins Buch und ein paar findet man raus und sagt, ja, okay, das ist eigentlich anders, muss ich anders machen. Und so wurschtelt man sich so durch tatsächlich.
Ja, durchgewurschtelt und dann aber einen ziemlich erfolgreichen oder zumindest jetzt gerade viel gelobten Comic rausgebracht. Der verkehrte Himmel, so heißt dieser Comic, der ist gerade ganz neu erschienen im Avant Verlag. 344 Seiten hat er, die kosten 28 Euro und ich sage ganz herzlichen Dank an den Autor, Michael Ross. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, dankeschön.
Wenn Ihnen dieses Gespräch gefallen hat, wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Unseren Kompressor-Podcast, den gibt's überall da, wo Sie Podcasts hören.